Heute Morgen predige ich über Matthäus Kapitel 9, Vers 35 folgende. Matthäus 9, Vers 35 folgende. Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, predigte das Evangelium vom Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Als er aber die Volksmenge sah, fühlte er Erbarmen mit ihnen, denn sie waren abgequält und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber der Arbeiter sind wenige. Bittet daher den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und er rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Macht, über die unreinen Geister sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Die Namen der 12 Apostel aber sind diese: zuerst Simon, genannt Petrus, und sein Bruder Andreas, dann Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und sein Bruder Johannes, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alpheus und Thaddäus, Simon der Kanaanäer und Judas Ischariot, der, welcher ihn verriet. Diese 12 sandte Jesus aus und gebot ihnen: Geht nicht auf eine Straße der Heiden und geht nicht in eine Stadt der Samariter, sondern geht vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Wenn ihr aber hingeht, so predigt: Das Reich der Himmel ist genaht. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es. Am Anfang und am Ende ist hier die Rede von Schafen. Ich weiß nicht, wann Sie zuletzt mit Schafen zu tun hatten. Ich fuhr gerade vor kurzem diese Schnellstrecke von Offenbach hier rüber nach Obertshausen und sah so eine Schafherde, die direkt bis an die Leitplanke gekommen war. Ich bewunderte den Mut dieses Hirten, dass er wusste, ich habe meine Schafe so gut unter Kontrolle, dass da nicht noch eines die 4 Meter bis auf die Straße läuft, indem es unter der Planke durchkriecht. Dieser Hirte hatte seine Schafe gut in Kontrolle, deshalb konnte er sich einen so gefährlichen Platz vorübergehend erlauben. Jesus sprach hier von den Leuten seines Volkes und sagte, die sind wie Schafe, ermattete Schafe, abgehetzte Schafe, ungepflegte Schafe, ohne Hirten. Dabei gab es zu seiner Zeit so viele Leute, die sich als Hirten fühlten, so religiöse Führer, die sagten, wir sagen euch, wo es lang geht. Erstaunlich ist, dass manchmal Jesus Leute, die sich selbst als Führer ansehen, nicht als solche ansieht, weil er weiß, sie machen das Falsche. Damals haben die Leute, diese Führer, ihnen in erster Linie Lasten aufgelegt. Sie haben gesagt, wenn du gläubig bist, musst du das tun und das und das und das musst du lassen, das auch, das auch, das auch. Das heißt, sie haben sie niedergedrückt mit Verboten und kleinlichen Regeln. Sie haben also die Schafe noch mehr ermattet, als sie ohne diese Führer gewesen wären. Jesus fühlt Erbarmen mit diesen Leuten und ist bereit, ihnen zu helfen. Ich denke, dass auch heute viele Ermattete und Niedergedrückte gibt, wahrscheinlich auch heute Morgen unter uns. Der eine ist niedergedrückt von seinen negativen Gefühlen, der andere von seinen Sorgen, ein anderer ist gesundheitlich gebeugt, irgendjemand ist gebunden an eine innere oder äußere Sucht. Irgendjemand hat Angstzustände. Ein anderer nimmt zu viele Tabletten. Irgendeiner steckt völlig im Stress. Manche kommen vielleicht von der Mutterbindung nicht los, obwohl er ja eigentlich zu seiner Ehefrau gehören sollte und da die Bindung neu sucht. Und vieles mehr: niedergedrückte, abgemattete Schafe. Und Jesus möchte sie ermutigen und aufbauen und stärken. Hier wechselt er das Bild von den Schafen zu dem Bild der Ernte. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal in einer Ernte mitgearbeitet hat. Ich habe nur mal Äpfel geerntet und Zitronen, aber sonst eigentlich noch nichts weiter. Erntearbeit ist anstrengend und sehr lohnend. Und Jesus sagt, diese Leute sind so wie Ähren auf einem Halm, die müssen abgeerntet werden für Gott, müssen für Gott gewonnen werden. Und deshalb bittet er seine Freunde und sagt, betet doch zu unserem Vater, dass er Arbeiter in seine Ernte sendet. Und das werden die dann getan haben. Sie fingen an zu beten. Lieber Vater, lieber Herr, sende doch Arbeiter in deine Ernte. Und der Ernte war gemeint das Volk Israel, das zum Glauben kommen sollte an Jesus und Gott sein Leben neu öffnen sollte. Als sie gebetet haben, war ihre Gebetserhörung schon unterwegs. Erstaunlich ist, wer oder was ihre Gebetserhörung war, das waren sie selbst. Sie haben sich sozusagen selbst in die Arbeit hinein gebetet. Sie haben gebetet, sende doch welche, und dann rief Jesus 12 von ihnen und sagt so, ihr seid jetzt diejenigen, die sollen gehen. Es ist erstaunlich, dass Leute, die für etwas intensiv beten, oft genau an derselben Stelle auch zum Einsatz kommen. Sie meinen zwar, sie beten für andere, das ist ja nicht schlecht, aber oft beten sie auch für sich selbst, dass Gott sie an dieser Stelle mit einsetzt. Jesus rief dann diese 12 zu sich. Er hatte ja mehr als 12 Anhänger, die um ihn waren. Aus dieser größeren Schar rief er 12 namentlich zu sich und sagt, es wäre gut, wenn ihr bei mir wärt, und wenn ich euch denn auch senden kann. Ich weiß nicht, wie viele Leute wir heute Morgen hier sind, aber Jesus kennt den Namen von jedem von uns. Und Jesus ist bereit, jeden bei seinem Namen in seinem Herzen und Gewissen anzureden und zu sagen, ich meine dich. Es wäre schön, wenn du zu mir gehörst und kommst, wenn du betend dein Leben mir ganz anvertraust für Zeit und Ewigkeit und mir zur Verfügung stehst, damit ich mit deinem Leben das erreichen kann, was ich möchte. Jesus zwingt niemand, aber er ruft Menschen ganz persönlich mit Namen und sagt, ich meine dich und freue mich, wenn du betend zu mir kommst und ich dann dein Leben prägen und verändern kann. Jesus braucht unbedingt Leute, denn er alleine hatte ja damals auch nur einen sehr begrenzten Spielraum, in dem er arbeiten konnte. Er braucht Mitarbeiter. Er hat 12 Leute, 12 ist die Zahl der Ordnung in der Bibel. Ja, die ganze Zeiteinteilung ist in 12er Systemen aufgebaut. Es gab außerdem 12 Stämme Israels. Und so hat er 12 Jünger genommen, 12 Freunde, und sie dann losgeschickt. 2 von diesen 12 sind mindestens sehr auffallend. Da war einmal ein Wirtschaftsbetrüger dabei. Es war so einer, der so Schmiergeldaffären hatte, so wie das ja heute auch öfters mal der Fall ist. Der hieß Matthäus, der war Zöllner von Beruf und er arbeitete mit der Besatzungsmacht zusammen. Er war außerdem Kollaborateur, so nennt man diese Leute. Er war also bei seinem Volk verachtet, weil er das Geld auf unsaubere Weise verdiente und außerdem noch die Feinde des Volkes unterstützte, um mit deren Hilfe sein Geld zu verdienen. Und dann gab es seinen erklärten Feind, der gehörte auch zu den Jüngern. Es war Simon der Kanaanäer oder auch Zelot genannt. Zeloten waren solche Leute, die hatten immer einen Dolch einstecken. Es waren Freiheitskämpfer. Und wenn sie jemanden fanden, der mit den Römern zusammengearbeitet hat, dann haben sie ihm oft hinterrücks so einen Dolch ins Kreuz gesteckt. Weil sie sagten, solche Volksfeinde muss man vernichten. Heute würde man sagen, so eine Art Zwischending zwischen Freiheitskämpfer und Terrorist. Und er gehörte auch zu den Jüngern. Obwohl er eigentlich dem Matthäus normalerweise Feind sein musste, waren sie jetzt beide Freunde, weil sie Jesus und seine Liebe erfahren haben. Das finde ich interessant, welche Leute Jesus als Mitarbeiter gebraucht. Wir würden oft ganz andere nehmen. Wir würden so die Braven und Anständigen nehmen und sagen, du bist jetzt schon brav, wenn du zu Jesus gehörst, wirst du noch ein bisschen braver werden und dann wirst du wahrscheinlich eingesetzt werden von ihm. Jesus nimmt manchmal ganz andere, wo dies vermurkst ist und jenes, wo der Hintergrund nicht stimmt, aber er verändert die Leute und setzt sie ein. Ja, er schickt sie los zu zweit und gibt ihnen dann den Auftrag, sie sollen verkündigen, dass Gottes Reich nahe gekommen ist. Sie sollen Kranke heilen, Tote auferwecken und Leute von dämonischen Bindungen befreien. Fangen wir bei dem ersten an. Sie sollen verkündigen, dass das Reich Gottes genaht ist. Das Reich Gottes ist Gottes Friedensreich, das er in den Herzen der Menschen anfängt, beginnend mit Israel, um es dann über die ganze Erde auszubreiten. Bisher ist dieses Friedensreich noch nicht Wirklichkeit geworden, Eigentlich warten die Menschen noch darauf. Das Volk Israel ist ein sehr militantes, zerstrittenes Volk. Von dem Frieden ist wenig zu spüren. Das hängt daran, dass diese Leute das nicht annehmen wollten, was Jesus brachte. Aber Jesus bringt trotzdem sein Friedensreich, und zwar in das Herz von jedem Einzelnen, der sich Jesus zuwendet. Der erfährt diesen Frieden Gottes. Er verliert einen ganzen Teil seiner Aggressionen. Er wird ruhiger. Er fängt an, Sorgen durch Vertrauen zu ersetzen und gewinnt dadurch diesen Frieden Gottes im Herzen und wird auch bereit, Gottes Willen kennenzulernen und zu tun. Sie sollten also verkündigen, das Reich Gottes ist nahe gekommen, nahe zu dir. Wichtig ist bei der Verkündigung, dass man auch ein klein bisschen was davon spürt, dass das stimmt, was derjenige sagt. Als ich zum Glauben kam an Jesus, hatte ich ein paar Leute, die waren mir ein Vorbild. In deren Leben spürte ich, die machen Dinge, die ich teilweise so nicht getan hätte, brachten Opfer, die ich nicht gebracht hätte an Zeit, an Interessen, an Bequemlichkeit, die sie überwunden haben, um einem anderen zu helfen. Also die Botschaft des Reiches Gottes zu bringen, ist das Erste, diesen Frieden, der in unseren Herzen Raum gewinnen soll. Aber Jesus sagte, geht nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel, nicht zu den Samaritern, nicht zu den Leuten am Mittelmeer, da, die in Sidon oder sonst wo wohnen, nur zu Israel. Das heißt, er hat seine kleine Truppe von 12 Mann begrenzt auf ein kleines Gebiet. Damals war das Galiläa, so dieses Gebiet im Norden. Das ist immer gut, wenn Mitarbeiter wissen, wo ihre Grenzen sind, wenn sie sich nicht verzetteln und zersplittern und verteilen und dann alles wirkungslos wird, sondern wenn sie wissen, das ist mein Auftrag und dabei bleibe ich und bin im Moment auch nicht bereit, diese Grenzen zu durchbrechen. Später hat Jesus seine Freunde bis an die Ende der Erde geschickt. Als er auferstanden war, sagt er, geht hin in alle Welt und lehrt alle Völker, also auch die Samariter und alle, die da wohnen. Es war nur eine vorübergehende Einengung, um an einer Stelle anzufangen. Später wurden die Grenzen geöffnet und Jesus hat selbst sich mit einer Frau aus Samaria an einem Brunnen lange unterhalten, hat sie zum Glauben geführt, hat sogar einen barmherzigen Samariter als Vorbild hingestellt. Er hatte also nichts gegen die Leute, sondern er hat nur einen Anfang gemacht in Israel. Verkündigung dieses Friedensgottes in Israel, dann sollten sie Kranke heilen. Das Wort krank hier heißt auch Asthenes, das heißt schwach, Leute, die schwach sind. Und schwach sein kann man ja auf vielen Ebenen. Man kann schwach sein dadurch, dass der Willen schwach ist. Man kann sich nicht entscheiden. Es gibt Leute, die können sich kaum für oder gegen irgendetwas entscheiden. Dann gibt es andere, die sind an irgendeine Sucht gebunden. Ihr Wille ist auch schwach. Ob das der Fernsehapparat ist, den sie nicht ausschalten können, oder irgendwelche anderen Dinge, von denen sie nicht loskommen, die sind auch schwach. Jesus möchte uns den Willen stärken. Er möchte Widerstandskraft geben, um im Kampf des Alltags stark genug zu sein und Mut zum Kampf geben. Er kann natürlich auch körperlich heilen und wieder aufrichten. Damals ging das schlagartig, wenn so mit einem Kranken gebetet wurde, war der sofort gesund. Das geht heute normalerweise nicht mehr so. Ich kann nicht mit irgendeinem Kranken beten, sodass der schlagartig gesund ist, mit dem nächsten auch und dem auch. Aber ich kann schon beten und Gott heilt Menschen, auch durch Gebet, natürlich auch durch Medizin, meistens durch ein Zusammenwirken von beidem. Deshalb dürfte jeder für sich erwarten, dass Gott ihn in seiner Schwachheit, egal wie die aussieht, stärkt, weil das der Wille von Jesus ist, dass er Schwache kräftigt, sei es in ihrem Willen oder was sonst gerade der schwache Punkt ist. Dann hieß es, dass Aussätzige rein gemacht werden sollen. Aussatz, heute Lepra genannt, war ja eine Krankheit, die zur sozialen Isolation führte. Man wohnte draußen im Wald vor der Stadt, durfte keinem mehr die Hand geben, keinen mehr berühren. Man war sozusagen lebend schon tot. Man war getrennt von den Menschen, die einem am liebsten waren, konnte sie nicht mehr erreichen. Und da heißt es, dass diese Trennung, diese Unreinheit weggenommen würde und die Leute geheilt würden, sodass sie ihre Menschen, die ihnen lieb sind, wieder aufsuchen können, dass sie ihnen wieder die Hand geben, sich wieder verstehen lernen, einander wieder in den Arm nehmen dürfen, dadurch, dass Jesus sie durch seine Freunde reinigt. Ist es nicht auch schön, wenn das unter uns geschieht, wenn eine Reinigung da ist, sodass Menschen wieder zueinander finden, dass Fehler vergeben werden, dass eine Aufrichtung geschieht und auch ganz konkrete Fehleinstellungen abgelöst werden? Dann gab er ihnen Macht über Dämonen und unreine Geister, sie auszutreiben. Das ist ein Gebet, das heute immer aktueller wird, weil immer mehr Leute mit dem Übersinnlichen zu tun haben. Schon bei irgendwelchen Geburtstagspartys trainiert man Gläserrücken und Tischrücken und befragt seine Tarotkarten und lässt sich die Handlinien lesen und pendelt, ob die Freundschaft was wird oder nicht. Gewisse Illustrierten führen in diese Technik ein, schreiben Bücher darüber. Es gibt Gesundheitsmagazine, die nur noch auf dieser Ebene Gesundheit versprechen. Und das Ergebnis ist gewöhnlich, dass die Leute in irgendwelche Angstzustände hineingeraten. Das heißt, wer dieses Gebiet betritt, wird nie die große Beglückung erfahren. Vielleicht dieses Prickeln, so weil es etwas Neues, Interessantes, ein klein bisschen Gruseliges ist. Aber letztlich wird er immer in Angst hineinkommen, bis hin zu Angstpsychosen und Zwängen, als ob einem jemand das Leben nimmt oder ob man es sich selbst nehmen sollte. Jesus macht frei, er ist der Sieger auch über diese Mächte. Interessant ist, dass die meisten Leute heute sagen, solche Mächte gibt es überhaupt nicht. Ich lese öfters Beiträge dieser Art in Zeitungen, sei es christliche oder der FAZ oder andere Berichte. Dann wird es beschrieben, all diese Angstzustände, alles, was da so läuft. Und hinterher die Erklärung ist immer, dass die geballte Kraft des Unterbewussten sich hier irgendwie nach oben schiebt. Auf dieser Erklärungsebene kommt man nicht sehr weit. Vor allen Dingen kann man den Leuten nicht helfen, weil es hier um anderes als um eine geballte Kraft des Unterbewussten geht. Interessant ist, dass die meisten Menschen mit solchen Mächten nichts zu tun haben möchten und trotzdem den Kontakt suchen. Ich weiß nicht, ob Sie so ein Kinderspiel kennen. Da gibt es so ein Quiz, wo man fragt, die Hauptstadt von Frankreich ist, und dann stehen da so 10 Städte und dann steckt man so einen elektrischen Stöpsel oben drauf. Und wenn man die richtige Frage erwähnt hat, leuchtet ein Lämpchen, ah ja, Paris. Und dann irgendwelche technischen Fragen. Später ist es völlig egal, welche Fragen man da drauf legt. Man weiß, wenn ich da mein Stöpsel habe und da, dann leuchtet immer das Licht, egal was da für Fragen genannt werden. Warum leuchtet es? Weil diese Pole unten drunter verdrahtet sind. Und so gibt es Leute, gerade die für diesen ganzen Bereich des Okkulten und dieser Mächte anfällig sind, die treffen immer wieder auf solche Leute, die auch anfällig sind dafür. Die sind sozusagen unten unsichtbar verdrahtet. Die kommen immer wieder in Kontakt mit diesen Leuten und dadurch verstärkt sich gewöhnlich ihr Problem. Es ist gut, wenn in Jesu Namen solche Dinge gelöst werden, sodass Menschen wieder frei atmen können, dass sie auch ohne Albträume schlafen lernen und spüren, da ist jemand, der ist stärker, weil er wirklich dieser Sieger ist, Jesus. Viele möchten ihre Probleme nur abgeben, um ihre Not los zu sein. Das ist sehr verständlich, ginge mir wahrscheinlich genauso. Aber Jesus möchte uns unsere Not abnehmen, damit wir ihm ganz verfügbar sind. Nicht nur, dass ich sagen kann, ich bin frei von dieser Belastung und dem, was mich gequält hat, sondern damit ich sagen kann, ich bin frei, um Jesus zur Verfügung zu stehen. Und das haben die meisten nicht im Blick. Sie wollen nur frei werden von dem, was sie belastet. Versuche doch einmal betend frei zu werden von dem, was dich belastet, um frei zu sein, Jesus dein Leben anzuvertrauen und ihm zur Verfügung zu stehen. Jesus sucht Mitarbeiter. Das sind ganz gewöhnliche Leute, die er ruft mit ihrem Namen und die er dann einsetzt. Das Ziel jeder Mitarbeit ist genau das, was hier genannt ist. Mitarbeiter sollen einem anderen den Frieden Gottes im Herzen vermitteln. Mitarbeiter sollen Schwache stärken. Und Mitarbeiter sollen betend diesen Kampf auch mit diesen Mächten letztlich führen, um den Segen Gottes zu erfahren. Wobei ich diesen letzten Bereich sehr vorsichtig andeute, weil man sich da nicht in Gebiete hineinbegeben sollte, mit denen man noch keine Erfahrung hat, aber glauben darf, dass Jesus der Sieger ist. Hier sind zwei Bilder gewesen, das Bild der Schafe und des Hirten. Jesus ist dieser Hirte, der weiß, wo Leute abgemattet und abgewrackt irgendwo am Boden liegen. Er hat sie lieb und möchte sich ihrer erbarmen, um sie zu stärken. Aber auch das Bild der Ernte, er möchte sie sozusagen einsammeln für Gott, dass sie Jesus lieb gewinnen. Und er möchte sie auch als Erntearbeiter wieder gebrauchen, um andere neu zu gewinnen. Die Frage ist, bist du bereit für diese Lebensgemeinschaft mit Jesus? Hab Dank, Herr Jesus, dass du jeden von uns mit Namen kennst und auch bereit bist, mit Namen zu rufen. Du weißt, wo wir schwach sind, wo du den Einzelnen ansprechen und auch aufrichten möchtest. Du weißt, wo du unreine Zustände beseitigen willst. Du weißt, wo du in die Mitarbeit hineinführst. Hab Dank, dass du unserem Leben einen guten Plan gibst, einen tiefen Sinn und deinen Frieden. Amen.